Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir fahren fort mit der Betrachtung des Römerbriefes. Das Thema der Rechtfertigung des Menschen, das Paulus in diesem Brief entfaltet, hat seine Auswirkungen auf das christliche Leben. Man könnte es auch so ausdrücken. Wenn Gott dem Menschen eine Gerechtigkeit anbietet, dann hat das Konsequenzen für unsere Sicht anderer Menschen. Das wird im 15. Kapitel nun beispielhaft angewendet am Verhältnis zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Bisher hat Paulus das konkrete Leben der Christen in der Gemeinde angesprochen beim Punkt Umgang von Starken und Schwachen. Das betraf vor allem diejenigen Fragen, für die es in der Bibel keine eindeutigen Antworten gibt. Aber das Miteinander in der Gemeinde hatte damals wie heute auch noch andere Knackpunkte. Jeder bringt sich selbst mit. Die eigene Herkunft wird oft zum Maßstab erhoben. Und auch da muss die Rechtfertigungsbotschaft ansetzen und die Dinge neu ins Lot bringen. Paulus beginnt jetzt über die Tatsache zu sprechen, dass Juden und Heiden zu einem Leib gehören, und zwar hat das eine bestimmte Ausrichtung auf Gott. Es geht darum, gemeinsam Gott zu ehren. Vers 4 lautet: Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Wenn Paulus von der Schrift spricht, meint er natürlich das Alte Testament. Dieser erste Teil der Bibel hat aus diesem von Paulus genannten Grund auch heute noch einen eindeutigen Bezugspunkt im Leben von Christen. Ich habe oft Briefe erhalten von Leuten, die sagen: Ich wusste gar nicht, dass das Alte Testament so praktisch ist, oder ich war mir dessen nicht bewusst, dass das Alte Testament eine solche Bedeutung für uns hat. Ich wusste nicht, dass es so von Christus spricht, wie es der Fall ist. Paulus sagt hier, dass es uns zur Lehre geschrieben wurde. Meiner Meinung nach besteht in dieser heutigen Generation die größte Sünde in der Kirche Jesu Christi darin, dass überall eine Unkenntnis des Wortes Gottes festzustellen ist. Ich habe es oft gehört, wie Mitglieder eines Kirchenvorstands sagten: Nun, ich kenne die Bibel nur wenig, aber... Und dann haben sie mir ihre Meinung mitgeteilt, die im Endeffekt dem Wort Gottes oft widersprochen hat. Weshalb kennen diese Leute ihre Bibel so schlecht? Paulus betont hier: Das alles wurde uns zuvor zur Lehre geschrieben, und das heißt, Gott will, dass sie sein Wort kennen. Sind Sie im Gemeindevorstand und rühmen Sie sich dessen, die Bibel nicht zu kennen? Na, dann sollten Sie doch besser zur Sache kommen und herausfinden, was Gott Ihnen in seinem Wort sagt. Unkenntnis der Bibel ist meines Erachtens zurzeit die größte Sünde innerhalb und außerhalb der Kirche. Paulus sagt, dass die Bibel uns zur Lehre geschrieben wurde. Und wenn Sie sich fragen, wie wird Bibelkenntnis Ihnen helfen? Dann lautet die Antwort: Damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Das Wort Gottes schenkt Geduld, Trost und Hoffnung. In der Zeitung werden Sie wenig Hoffnung finden. Auch in moderner Literatur werden Sie kaum Hoffnung finden. Schauen Sie sich ruhig überall danach um, um herauszubekommen, ob Sie irgendwo Hoffnung finden können. Die gibt es fast nirgendwo. Es ist, wenn Sie heute in die weite Welt schauen, bei allem künstlichen Licht dunkel und trostlos dort. Und ich muss wirklich sagen, der einzige Ort, an dem Sie heute Hoffnung finden können, ist das Wort Gottes. Ich bin an der Westküste der USA in den Staat Washington gereist und habe dort einmal bei einer Bibelkonferenz gesprochen. Währenddessen hat es geregnet. Ja, es regnete ununterbrochen. Und dann regnete es sogar noch mehr. Ach, wie düster und trübe die Tage dort waren. Schließlich sind wir zum Rückflug nach Hause zum Flughafen aufgebrochen. Es hat noch immer geregnet. Als das Flugzeug aufgestiegen ist, hat es sich erhoben durch eine dichte Wolkendecke. Und dann passierte es. In wenigen Minuten brachen wir zum Licht durch. Da oben hat die Sonne geschienen. Und das war wirklich herrlich. Etwas weniger als 2 Kilometer über der Erdoberfläche schien die Sonne. Da unten in all dem Regen hatten wir ein Leben geführt, das mir vorkam wie das von einem Haufen Ratten. Aber bitte missverstehen Sie mich nicht. Washington braucht all diesen Regen, um die üppige Vegetation und die herrlichen Bäume in den nördlichen Regenwäldern dort hervorzubringen. Aber ich, weil ich im Süden Kaliforniens zu Hause bin, habe ich mich an den Sonnenschein einfach gewöhnt. Und ich habe ihn auch einfach gern. Ich mag ihn. Aber mir kommt es so vor. Es gibt heute sehr viele Christen, die unten leben, wie unter den Wolken. Und denen sagt der Herr, kommt hier hinauf in den Sonnenschein der Hoffnung. Das ist es, was die Bibel und nur die Bibel für sie tun kann, meine ich. Mit Adresse an die Korinther hat Paulus Folgendes geschrieben und er spielt dabei an auf das Volk Israel in der Wüste, das vielen Versuchungen ausgesetzt war. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. 1. Korinther 10, Vers 11. Als ich einmal über das Leben von König David einen Vortrag gehalten habe, habe ich von unzählig vielen Leuten gesagt bekommen, was für eine Ermutigung dieser David für sie geworden ist. Einer sagte, er würde gerade einen sehr dunklen Lebensabschnitt durchlaufen und das Studieren vom Leben Davids hätte ihn vor dem Selbstmord gerettet. Nun, das ist wohl der tatsächliche Grund, weshalb Gott das alles in sein Wort eingefügt hat. Gott hat Davids Sünden in der Bibel für alle sichtbar gemacht, und das waren wahrhaftig keine sehr schönen Sachen. Aber darin hat Gott die Menschheit genauso gezeichnet, wie sie nun mal ist, uns zur Belehrung. Alles im Alten Testament ist zu unserer Lehre geschrieben und dazu, uns Hoffnung zu geben und Trost zu geben und die Hoffnung in unser Leben hineinzubringen. Weiter mit Vers 5. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß. Paulus legt hier im Ablauf des Briefes offenbar eine Pause ein, um zu beten. Er betet dafür, dass dieser Segen, der nur durch das Wort Gottes fließen kann, seine Wirkung auf beide, Juden und Heiden im Leib Christi, entfaltet. Nicht dadurch, dass sie sich bei gemeinsamen Essen und Trinken Auge in Auge gegenüber sitzen, das werden sie nicht tun, sondern dadurch, dass sie unter Beweis stellen, dass sie in gegenseitiger Liebe und Rücksichtnahme aufeinander eins sind. Paulus fährt nämlich in der Weise fort in Vers 6, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es sollte in ihrem Lob Gottes eine solche Harmonie zu finden sein, dass sie damit die Einheit der Gläubigen ans Tageslicht bringen. Als ich damals in Texas noch ein kleiner Junge war, hatten wir an einer Ecke eine Methodistenkirche, an einer anderen Ecke eine Baptistenkirche und eine presbyterianische Kirche an der dritten Ecke. Es wird erzählt, dass die Methodisten eines Abends sangen »Will there be any stars in my crown?« zu Deutsch »Wird es irgendeinen Stern in meiner Krone geben?« und die Presbyterianer sangen »No, not one, no, not one«, »Nein, nicht einer, nein, nicht einer«, und die Baptisten sangen das Lied »Oh, that will be glory for me«, »Was wird das für eine Herrlichkeit für mich sein?« Nun, das ist nur so eine Geschichte. Ich bin sicher, dass das niemals so funktioniert hat. Aber manchmal sieht es in der Wirklichkeit so aus. Allerdings, wenn diese Baptisten und Methodisten und Presbyterianer wirklich zum Glauben gefunden haben, nur Mitglied einer dieser Denominationen zu sein, macht übrigens keinen zu einem Christen, dann könnten alle miteinander aufstehen und das Loblied singen »Praise God from whom all blessings flow«, »Lobt Gott, von dem aller Segen fließt«. Das wäre genau das Zeugnis, das wir der Welt geben sollten. Weiter mit Vers 7. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ich will Ihnen meine Übersetzung dafür geben. Aus diesem Grund nehmt einander an, nämlich so, wie Christus auch euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Gott nimmt den Menschen an, egal ob starke und schwache, hohe und niedrige, Juden und Heiden, wenn nur ein Mensch bereit ist, Christus anzunehmen. Und jetzt gilt dann, nun sollen auch die Starken und die Schwachen sich gegenseitig aufnehmen in die Gemeinschaft. Die Ehre Gottes, das ist das allerhöchste Ziel. Neulich sagte mir ein Mann, Sie stehen doch den Pfingstlern sehr kritisch gegenüber, Aber wie kommt es dann, dass sie von Brüdern aus Pfingstkreisen so freundlich behandelt werden, dass sie sie sogar einladen, in ihren Gemeinden zu sprechen? Ich sagte ihm, na, der Grund dafür ist, dass sie mehr von der Gnade Gottes haben als ich. In einem Brief, den ich von einem pfingstlerischen Pastor bekommen habe, heißt es, wir stimmen in zu vielen Punkten überein, um uns von einem oder zwei Unterschieden auseinanderbringen zu lassen. Wenn wir in den Hauptglaubenslehren übereinstimmen, dann sollen wir zu Gottes Ehre einander annehmen, so wie auch Christus uns angenommen hat, selbst wenn wir in einigen unwichtigen Punkten anderer Ansicht sind. Obwohl ich zum Beispiel mit Christen aus Pfingstkirchen in der Frage des Zungenredens nicht übereinstimme, sehe ich keinen Grund, die Gemeinschaft mit ihnen aufzukündigen. Ich kann allenfalls dafür beten, dass sie es auch so sehen mögen wie ich, doch dann gebe ich auch meine Wünsche in Gottes Hände. Aber das wahrhaft Interessante ist, wir werden eines Tages, wenn wir in seiner Gegenwart sein werden, einer Meinung sein. Ja, alle werden dann mit mir übereinstimmen. Und wissen Sie warum? Weil auch ich mich noch in vielen Punkten ändern muss. Wir alle werden verwandelt werden, verwandelt in sein Bild und seine Form. Dann werden wir alle einer Meinung sein. Im Hinblick darauf sollten wir uns lieber auf solche Gebiete konzentrieren, bei denen schon jetzt Übereinstimmung herrscht. Weiter mit den Versen 8 und 9. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Als der Herr Jesus Christus in diese Welt kam, ist er als Diener der Juden gekommen. Hier ist die einzige Stelle der Bibel, in der das erwähnt wird. Sein Dienst war tatsächlich auf das Volk Israel beschränkt. Er hat das selbst ganz offen gesagt. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Matthäus 15, Vers 24. Er gab auch seinen Jüngern die Anweisung, geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Matthäus 10, Vers 6. Christus kam 2 Jahrtausende vor uns auf diese Erde. Er kam mit dem Auftrag, die Verheißungen zu bestätigen, die Abraham, Isaak und Jakob erhalten hatten. Gott hatte ja gesagt, dass er aus den Lenden Abrahams den einen hervorbringen würde, dass er ein Segen für die Welt sei. Christus kam, um für Juden und Heiden ein Segen zu sein. Er lebte als Jude unter Juden. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Lukas 2, Vers 21. Er hätte nicht Jesus sein können, wenn seine Abstammung nicht aus der Linie Abrahams und Davids gewesen wäre und er das Gesetz nicht befolgt hätte. Sie gaben ihm den Namen Jesus, nachdem er beschnitten worden war. Er kam, um das ganze mosaische System zu erfüllen. Davon schreibt Paulus im Brief an die Galater. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Galater 4, Vers 4 und 5. Das Heil kam zu Israel durch Christus, wodurch die Wahrheit der alttestamentlichen Verheißungen bestätigt und erfüllt wurde. Auf diesem Weg, durch diese Methode, kam das Heil auch zu den Heiden. Der einzige Anspruch, den die Heiden damals gehabt hatten, war der Anspruch auf das bloße Erbarmen Gottes. Keine Verheißung der Bibel ist jemals ihren Vätern gegeben worden. Ich weiß nicht, wer damals, ganz am Anfang in den Wäldern Deutschlands und Schottlands, mein Urvater war. Aber ich weiß eines, dass Gott ihm niemals eine Verheißung gegeben hatte. Gott hat jedoch Abraham, Isaak und Jakob eine Verheißung gegeben. Christus kam, um die Wahrheit der Verheißungen zu bestätigen. Die Wahrheit jener Verheißungen, die den Vätern der Juden gegeben worden waren. Und Jesus Christus kam auch in diese Welt, damit die Heiden die Gnade Gottes empfangen könnten. Darauf sollten die Heiden in der Weise antworten, indem sie Gott ehrten. Ich danke Gott, dass er meinen Vorfahren das Evangelium gebracht hat. Sie waren Heiden und Wilde und hatten nichts getan, um dadurch Gottes Gnade zu verdienen. Wie geschrieben steht, ist eine Einleitung zu 4 Zitaten aus dem Alten Testament, die zeigen, dass auch die Heiden Gott loben sollen. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen, ist ein Zitat aus Psalm 18, Vers 50. Christus selbst lobt Gott durch die Heiden. Und das setzt nun mal ihre Bekehrung voraus. Paulus fährt fort in Vers 10. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Diese Stelle stammt aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 43. Sie bildet den Abschluss des Liedes von Mose, das eine prophetische Schau der Geschichte des Volkes Israel bis zum Wiederkommen Jesu Christi darstellt. Hier werden auch die Nichtjuden eingeladen, sich Israel im Lob Gottes anzuschließen. Vers 11. Und wiederum, lobet den Herrn, alle Heiden, und preist ihn, alle Völker. Das sind Worte, die dem kürzesten Psalm entnommen sind, Psalm 117. Sie sind eine Einladung an die Heiden, sich mit dem Volk Israel zusammenzutun, um Gott zu preisen. Es ist interessant festzustellen, dass das Wort alle gleich zweimal in diesem kurzen Zitat vorkommt. Paulus fährt fort in Vers 12. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Hier wird aus Jesaja 11, Vers 10 zitiert. Obwohl der Messias aus der Linie Davids kommt, soll er über die Heiden herrschen. Daraus ist zu entnehmen, es war offensichtlich Gottes klare Absicht, dass die Heiden zu Christus kommen. Einige kamen in den Tagen des Paulus zu Christus, und sie waren wie die Erstlinge einer noch größeren Hinwendung zu Christus. Denken Sie daran, dass Paulus an die Römer schrieb und dass die römische Kirche weitgehend eine Heidenkirche war, so wie es auch die weltweite Situation zu unserer Zeit heute ist. Paulus schließt diesen Abschnitt in Vers 13 mit einem Wunsch an die Gemeinde in Rom. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung ist ein spannender, neuer Titel Gottes, der in mir Begeisterung hervorruft. Das gläubige Herz findet hier den Fels der Zeiten, der im Sturm eine Zuflucht darstellt. An diese Formulierung aus einem christlichen Lied muss ich dabei denken. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Das ist es, was ein Studium des Römerbriefs bei Ihnen bewirken soll. Ich bin voller Hoffnung, dass er bis hierhin Ihnen Freude und Frieden gebracht und Ihren Glauben gestärkt hat. Ich bin auch für Sie guter Zuversicht, dass er Ihnen Hoffnung und Kraft für Ihr Leben gebracht hat, bringt und bringen wird. Dieser Segen in Vers 13 bringt den dogmatischen Teil des Römerbriefs zum Abschluss. Wir haben es im 15. Kapitel des Römerbriefs zu tun mit den Konsequenzen der Rechtfertigungsbotschaft. Diese Tatsache wird uns auch noch in den folgenden Versen aus diesem Kapitel beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht der dritte Teil des 15. Kapitels aus dem Römerbrief im Mittelpunkt. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.